Hallo, liebe Vivian, ich freue mich sehr, dass du da bist, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und freue mich auf das Interview sehr.
Hallo Judith, ja, ich freue mich auch. Ich finde, du hast ein richtig tolles Thema diesmal.
Dankeschön. Und ich stelle dich einmal kurz vor und dann starten wir direkt mit der ersten Frage.
Gerne.
Du bist auf drei verschiedenen Kontinenten aufgewachsen, in Asien, in Amerika und in Europa. Und du hast dadurch schon sehr früh den krassen Gegensatz erlebt von äußerer Armut und innerem Reichtum. Also das war zum Beispiel auf Bali, in der balinesischen Kultur. Und dann in Amerika hast du den krassen Gegensatz erlebt, also äußeren Reichtum, Fülle, Konsum, aber einen ja, sehr, sehr inneren Mangel einfach, der auf allen Ebenen sichtbar war bei den Menschen. Und das hat dich nachhaltig geprägt und ist bis heute die Triebfeder im Prinzip deines Tuns und deines Wirkens in dieser Welt. Und du bist zum Beispiel auch die Gründerin der Be the Change Stiftung. Und hier geht es darum, einen gesellschaftlichen, einen kulturellen Wandel zu bewirken in all euren Seminaren, die ihr anbietet, und damit ein sinnerfülltes und sozial gerechtes Leben zu ermöglichen, und zwar für alle Menschen, ja. Und ja, darüber sprechen wir heute, auch über den Kurs, den ihr ins Leben gerufen habt, Welt im Wandel, der ja nochmal direkt darauf abzielt, dass wir fühlen, was ist eigentlich los in dieser Welt und was können wir tun, wie können wir unsere Rolle finden darin, um die Welt ja zu verbessern, das, wovon wir, glaube ich, alle auch seit der Kindheit irgendwie träumen, aber es vielleicht wieder vergessen, ja. Und ich möchte aber zunächst gern bei dir beginnen. Vielleicht kannst du noch einmal beschreiben, was hast du erlebt in der Kindheit und wie kam es dann dazu, dass es sich in dein berufliches Leben quasi gemischt hat?
Gerne. Ja, du hast es ja schon schön zusammengefasst, also wie meine Kindheit und Jugend verlaufen ist und wie mich das geprägt hat. Und das hat mich schon sehr früh in eine existenzielle Krise geführt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, mich einfach einzufügen in das, was man Erfolg nennt. Ich hatte alle Voraussetzungen gehabt, um in diesem System sehr erfolgreich zu sein. Und in gewisser Weise wurde das auch von mir erwartet, so vorgezeichnet, wenn man es kann und so, dann macht man es ja auch. Und ich habe mich bewusst dagegen entschieden, zu studieren oder überhaupt eine Berufsausbildung zu machen und bin zurück nach Asien, weil ich wusste, ich habe dort als Kind etwas erlebt, was ich nicht greifen konnte, was ich nicht in Worte fassen konnte, was ich nicht verstehen konnte, was mir keiner meiner Lehrer oder sonst wer irgendwie erklären konnte. Und bin da dann einige Jahre wirklich auf eine tiefe Forschungsreise gegangen, eine innere Forschungsreise. Und das hat zu einer tiefen Veränderung geführt in meinem Realitätserleben und auch in meinem Verständnis von, was Leben ist, so könnte man es formulieren, auch wenn Worte da schwierig sind. Und es war dann, ich habe dann viele Jahre wirklich mit Menschen Persönlichkeitsentwicklungsarbeit gemacht, also zurück in Europa dann, zuerst auch nochmal in Indonesien, dann in Europa und auch in vielen anderen Ländern Menschen bei ihrer inneren Reise begleitet. Und darunter war aber immer etwas Nagendes, was wusste, ja, das ist wichtig und das ist Teil von meiner Aufgabe auf jeden Fall und auch Teil von dem, was es heute braucht. Und es war aber immer eine nagende Unzufrieden auch, weil Unzufriedenheit auch da, weil ich wusste, das ist nur ein Teil der Antwort oder es ist noch nicht verbunden heute, würde ich sagen, mit dem äußeren Wandel, den wir so dringend brauchen. Also heute ist es mir sehr klar, dass wir einen inneren Wandel brauchen, um den äußeren Wandel vollziehen zu können, den wir dringend, dringend brauchen. Und mit äußeren Wandel meine ich eben, dass wir eine Lebensweise entwickeln, die im Einklang ist mit den Gesetzmäßigkeiten der Natur, sodass auch die nachkommenden Generationen und auch die anderen Spezies ein gutes Leben haben können. Also der Aspekt der ökologischen Nachhaltigkeit, klar, ist heute offensichtlich. Das hat in mir schon sehr früh sehr gebohrt. Der Aspekt der sozialen Gerechtigkeit, den ich ja auch als Kind schon so krass erlebt habe. Und dann der Aspekt der Sinnkrise, in der wir stecken, den ich auch so stark erlebt habe. Also wo ich einfach sowohl in Europa als auch in den USA, inmitten von all dieser materiellen Fülle, diesem Überfluss, einfach eine tiefe, tiefe Sinnkrise wahrgenommen habe, schon als Kind.
Ja.
Und das war dann eben, also nachdem ich etwa, ich glaube, 7, 8 Jahre mit Menschen intensiv im Inneren gearbeitet habe und mich dabei auch selbst sehr entwickelt habe, habe ich dann nochmal ein Sabbatical gemacht, um nochmal zu lauschen. So, was ist denn, wie kriege ich das denn übersetzt in diesen äußeren Wandel, um den es mir eigentlich geht? So. Mhm. Und das, daraus ist dann die Gründung der Be The Change Stiftung entstanden.
Mhm.
Und das war ein durch und durch unvernünftiger Schritt, würde man sagen. Und der kam ganz tief aus meinem Inneren. Und das war, das kennst du wahrscheinlich aus deinem Leben, es gibt so Situationen, da muss man das machen. So, man muss. Und alle rumrum sagen, du bist aber mutig, was ja irgendwie eine nette Art ist zu sagen, was für eine blöde Idee.
Ja.
Und genau, und das ist inzwischen 11 Jahre her. Ja. Und ich habe nochmal so lange gebraucht, um es jetzt wirklich formulieren zu können auch. Also mein nächstes Buch geht um das Thema echter Wohlstand.
Mhm.
Und das war so ein Gründungsimpuls von der Stiftung, zu sagen, die Nachhaltigkeitsdebatte schön und gut, aber es geht immer nur um Verzicht, Verzicht, Verzicht. Mhm. Und darum geht es meines Erachtens überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass wir neu begreifen, was Wohlstand ist.
Ja,
das jetzt mal... In Kürze, ich bin tatsächlich so ein Tausendsasser, ich mache so viele Sachen, ich könnte jetzt niemals erzählen, was ich alles mache und gemacht habe auf meinem Weg, aber das ist, glaube ich, auch nicht zielführend.
Ja.
Ja,
dann lass uns doch gern direkt auch über den Welt im Wandelkurs sprechen, den ihr ins Leben gerufen habt. Also, und ich habe es dir gerade schon im Vorgespräch erzählt, ich habe diesen Kurs gemacht und es hat so alte Erinnerungen hochgeholt aus meiner kompletten Kindheit, wo man im Prinzip diese Sinnkrise ja auch schon einmal hat. Also man spürt ja, irgendwas stimmt in dieser Welt nicht. Und dann, man spürt es erst und dann liest man davon, ja, oder hört es in den Nachrichten oder trifft irgendwie auf diese Dinge, von denen man erst gar nicht glauben kann, dass sie existieren, ja, dass es auch menschengemacht ist teilweise und fragt sich immer, wo kommt das her? Und euch, und dann ist es aber so, dass wir uns oft doch einfügen, wie du gerade gesagt hast. Ja, wir sind dann desillusioniert, wir lernen dann, ja, so ist es aber, so ist diese Welt und du kannst daran nichts ändern. Und deswegen, was ich so schön daran finde, was ihr macht, ist, dass ihr den Menschen die Hand reicht, weil wir ja doch, wir wollen immer was tun und wir sehen auch all diese Filme und hinterher sitzen wir da und sind manchmal noch hoffnungsloser.
Genau.
Und wollen aber unbedingt loslegen, ja.
Mhm.
Und vielleicht sprecht ihr mal darüber erst, oder vielleicht sprechen wir einmal darüber, wie ist dieser Film entstanden und wo nimmt es die Menschen an die Hand und wohin geht die Reise?
Also dieser Online-Kurs Welt im Wandel, der ist entstanden aus einer Live-Veranstaltung. Also ursprünglich wurde das nur live durchgeführt, wo Menschen wirklich zusammenkamen, um gemeinsam diese Fragen zu bewegen. Und dieser Kurs oder dieses Symposium, wie es auch genannt wird, wurde nicht von uns entwickelt, sondern von unserem Partner, der Pachamama Alliance. Und die Pachamama Alliance wurde gegründet von einer kleinen Gruppe von Menschen in Kalifornien, zusammen mit einem indigenen Stamm aus dem Amazonas, den Achua. Und das ist eine sehr magische Geschichte, wie das gegründet wurde. Die Achua hatten ganz intensive Träume. Also die sind eine Traumkultur. Die sprechen jeden Morgen, treffen die sich, trinken einen bestimmten Tee, den Guayusa-Tee. Und der führt zu Erbrechen. Und das machen die jeden Morgen, reinigen die sich in dieser Weise und erzählen sich ihre Träume und lauschen so auf das Leben. Und dieser Stamm hatte eben immer wieder Träume, Ende der 80er, dass eine große Gefahr auf sie zukommen würde. Und sie wussten, aber hatten keine Möglichkeit herauszufinden, was das ist. Sie wussten nicht, was das ist, aber sie wussten, das wäre wirklich eine existenzielle Bedrohung für ihren gesamten Stamm und ihre Lebensweise. Und wenig später stellte sich heraus, dass eben die Rechte für das Öl verkauft worden waren. Also unter ihrem Land liegt Öl und das wurde an Texaco verkauft. Und die wollten da natürlich dann das ganze Brandroden und Öl fördern. Und sie haben dann einen Hilferuf ausgesendet, einmal auf der Traumebene, wie es halt ihre Art ist, aber auch durch einen Menschen, mit dem sie in Kontakt waren, aus unserer Zivilisation. Und so ist der erste Kontakt entstanden. Und das an sich hat mich so wahnsinnig berührt, dass sie, also statt in ein Feindbild zu gehen, was wir ja immer machen, die Hand rausgereicht haben und gesagt haben, wir brauchen Hilfe, wir sind bedroht. Und allein das hat mich, also war für mich eine Offenbarung, so, dass es so auch gehen kann. Und tatsächlich hat die Pachamama Alliance dann sehr viel Geld zusammengebracht und hat bis heute Gerichtsprozesse geführt, sodass sie bis heute diese Ölbohrungen verhindern konnten in dem Gebiet, sodass die Achuar nach wie vor dort leben. Und das hört natürlich nicht auf. Es ist durch Bolsonaro jetzt nicht besser geworden, die ganze Situation. Und trotzdem, und das ist das Zweite, was mich sehr berührt hat, haben die Achuar immer wieder gesagt, das ist alles ganz schön, was ihr hier macht und wir sind sehr dankbar, aber die eigentliche Aufgabe, die eigentliche Arbeit ist bei euch zu tun. Und sie haben gesagt, wir sind alle in einer kollektiven Trance. Wir marschieren auf eine Zukunft hin, wo wir glauben, das ist das gelobte Land. Und tatsächlich marschieren wir in den Abgrund und reißen ganz viel mit uns. Und es gilt, diese Trance zu durchbrechen, um Menschen aufzuwecken. Und sie haben gesagt, das wäre die eigentliche Aufgabe und dafür haben wir euch eigentlich gerufen. Und die Leute von der Pachamama Alliance, die Gruppe aus Kalifornien, die ich inzwischen auch kenne, es sind super fähige Leute. Ich meine, sonst hätten sie das nicht geschafft, Texaco aufzuhalten. Aber das war was, wo sie gesagt haben, das ist eine Nummer zu groß für uns. Wir haben keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Also den Traum der modernen Welt zu ändern, das war der Auftrag. Und dann haben sie eben als Experiment sozusagen, weil die Aufgabe so überwältigend schien, dieses Format entwickelt. Und das besteht eben aus Kurzfilmen und Übungen, wir die zentralen Fragen unserer Zeit betrachten, also da durchgeführt werden, wie du sagst, an die Hand genommen werden. Und zwar nicht nur intellektuell betrachten, weil das kennen wir alle, sondern mit dem Herzen draufschauen und uns emotional davon berühren lassen. Und das ist für mich wirklich neu und anders an dem Format, dass es dir eben nicht sagt, die Welt geht zugrunde und wir sind alle schuld. Und sondern dass es dich wirklich behutsam an die Hand nimmt und sagt, schau doch mal, wie sich das anfühlt für dich. Ja, was spürst du denn, wenn du das spürst? Eben, ich hatte die Stiftung schon gegründet und wir waren in einer kleinen Gemeinschaft, haben wir gelebt und mit dieser Ausrichtung auf echten Wohlstand. Und dann ist mir dieses Symposium begegnet. Und ich wusste sofort, das ist es. Und das war dann auch wirklich das erste große Projekt der Stiftung, weil wir haben das nach Deutschland gebracht. Wir haben das übersetzt und haben Menschen ausgebildet, um dieses Format durchzuführen. Und für mich, obwohl ich wirklich sagen kann, das war jetzt nichts Neues für mich, was da erzählt wurde, hat es mir eine Sprache gegeben für ganz vieles. Das war das eine. Und das zweite war, dass ich dadurch erkennen durfte, dass ich nicht die Einzige bin. Und das haben wir immer wieder gemerkt bei den Veranstaltungen. Also wir haben viele Veranstaltungen gemacht, manche sehr groß, manche nicht so groß. Und überall war es so, dass Menschen gesagt haben, ich dachte immer, ich wäre die Einzige. Und das heißt, wir haben gemerkt, Menschen haben einen großen Schmerz in sich, über den sie nicht sprechen, weil es fast schon ja, zum guten Ton gehört, nicht darüber zu sprechen. Das ändert sich jetzt. Dank Friday for Future und so weiter ändert sich das langsam. Aber damals war das wirklich, wir haben nicht darüber gesprochen. Ja, und das ist für mich bis heute, wir haben dann eben den Kurs vor einigen Jahren, also der wurde immer wieder aktualisiert und wird immer wieder aktualisiert. Wir haben ihn dann eben als Online-Format aufbereitet, was ja jetzt auch Teil des Kongresses ist, worüber ich mich sehr freue, um einfach es noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Und da gab es eine große Skepsis, geht das überhaupt? Man braucht auch den Austausch mit anderen. Klar, es ist nicht das gleiche wie ein Live-Format. Und ich bin so froh, dass dadurch jetzt eben viele tausend Menschen diesen Kurs schon machen konnten und einfach in sich etwas damit bestärken konnten.
Ja.
Darum geht es für mich.
Ja, und es ist ja im Prinzip auch die erste helfende Hand, die gereicht wird, die wir im Prinzip schon so oft eigentlich, nach der wir uns schon so oft gesehnt haben, ja. Also ich weiß immer, es gab ja oft diese Filme, wie kommt der Hunger in die Welt, das war ein Buch, aber es gab auch einen Film darüber, über die Nahrungsmittelverschwendung, über alles Mögliche, über Plastik in den Meeren. Und ich weiß, man möchte hinterher so unbedingt loslaufen und was tun und sitzt dann aber da und es wurde nichts aufgezeigt dazu. Ja, wie kann man sich engagieren? Und das ist bei euch anders. Und insofern ist der erste Einstieg. Menschen können sich ganz niedrigschwellig sozusagen anmelden, können schauen und können dann weitergehen in die Richtung, wenn sie spüren. Das ist es. Und ja, ich habe diesen Kurs gemacht und was ich gespürt habe, war tatsächlich so alter Schmerz, alte Trauer und du hast es schon gesagt, wir verdrängen das einfach. Wir lernen dann, die Welt ist so und dann vergessen wir es, ja, und irgendwann vielleicht als Erwachsene fällt ein, ich glaube, dass dieser Wunsch subtil immer vorhanden ist, dass wir eigentlich Teil eines großen Ganzen sein wollen, um zu unserem Besseren, dem Besseren zu dienen, ja, etwas Neues zu erschaffen. Und du hast es schon angedeutet, es geht wirklich darum, Wohlstand neu zu definieren. Das heißt nicht, dass jeder für sich, weiß ich nicht, sein Geldhaufen schaufelt und dann sein Haus hat und so, sondern wirklich in der Gemeinschaft ganz neue Lebensformen aufzubauen, ja. Und wenn ich in mich reinhorche, frage ich mich immer, wonach sehne ich mich eigentlich, ja, nach diesem, man würde sagen, nach diesem alten Leben, was wir vielleicht mal hatten in der Gemeinschaft, mit der Natur, einfach auch Ruhe in diesem Leben und sich auf das konzentrieren, was essentiell ist, ja, in Verbundenheit. Also so wie du auch diesen indigenen Stamm beschreibst, die ja noch so leben. Mhm. Und ich glaube, das ist es, was wir sind, was wir im Kern eigentlich sind, ja. Ja.
Und, ja, ich bin.
Nee, sag du.
Ja, ich bin sehr berührt, gerade dir zuzuhören. Du etwas formulierst, was ich in mir auch immer klarer spüre und was ich von vielen anderen Menschen auch immer wieder höre, wenn ich mit Menschen Visionsarbeit mache. Und zwar nicht jetzt das Persönliche, wo will ich hin, sondern wo gehen wir hin als Menschheit, wo wollen wir hin, wonach sehnen wir uns? Dann kommen immer ganz ähnliche Bilder und Sehnsüchte. Mhm. Und in meinem Buch, eben das im März erscheint, Echter Wohlstand, habe ich ganz viel auch geschaut, wie leben denn traditionelle Kulturen, weil ich ja im Bali meiner Kindheit das so erlebt habe,
ja,
in einer noch relativ intakten traditionellen Kultur und wo ich gemerkt habe, dass da so viele Bedürfnisse von uns Menschen so viel besser abgedeckt waren, mhm, als in unserer heutigen hochmaterialistischen Konsumgesellschaft. Natürlich, materiell waren die Menschen nicht so gut versorgt wie wir heute. Mhm. Es ist aber leider so, dass materielle Bedürfnisse ja nur ein Teil sind.
Ja.
Und wir haben mindestens so große und wichtige und dringliche psychologische Bedürfnisse, soziale Bedürfnisse, spirituelle Bedürfnisse. Und wenn man die betrachtet, dann ist es so, dass traditionelle Kulturen da oft wirklich besser abschneiden. Mhm. Und da gibt es eben nicht, das ist nicht nur meine persönliche Erfahrung, sondern ich habe mich dann auch eingelesen, mhm, bei Leuten, die sich damit intensiver befassen. Und was mich so ein bisschen schmerzt, ist, dass dann eben das oft so als romantisch verklärtes Bild abgetan wird. Und natürlich ist es sehr leicht, traditionelle Kulturen zu idealisieren und zu romantisieren. Und das passiert auch sehr viel.
Ja.
Und darum geht es nicht. Also jede Kultur hat ihre Schattenseiten, ihre Schwierigkeiten, jede Lebensweise. Mhm. Das gilt für die Balinesen genau wie für die Achua. Mhm. Und trotzdem ist an dieser Sehnsucht, die du beschreibst, einfach nicht nur was dran, sondern die ist ganz wichtig, meines Erachtens, dass wir auf die hören. Und es geht auch nicht darum, zurückzugehen, sondern es geht darum, das, was wir jetzt haben, weiterzuentwickeln, sodass es wieder mehr unseren echten Bedürfnissen entspricht und nicht nur unseren, sondern auch den Bedürfnissen der anderen Spezies, mit denen wir ja ganz eng in Kooperation leben, mhm, das wir völlig ausblenden. Aber das ist ja das, was Leben möglich macht, die Kooperation zwischen Spezies. Und dadurch erhalten wir uns gegenseitig.
Ja, und wir hatten auch im letzten Interview, haben wir darüber gesprochen, dass wir zum ersten Mal in einer Zeit leben, wo wir so privilegiert sind, unsere Generation, dass wir tatsächlich beginnen können, auch neu zu handeln, ja, neu zu denken, neu zu fühlen, neu zu handeln, weil unsere vorherigen Generationen waren mit Kriegen, mit dem Aufbau, mit dem Wiederaufbau beschäftigt, mit der Existenzsicherung. Und wir, und ich habe das, also es ist ja eine kollektive Sinnkrise, die man so wahrnehmen kann, ja, weil wir in der, ja, weil wir in der privilegierten Situation sind, dass wir von den Grundbedürfnissen her versorgt sind in unserem Land. Ja, nicht überall natürlich, aber und deswegen, glaube ich, wird der Wunsch immer stärker, da wirklich was Sinnvolles zu tun. Ja? Und ihr beschäftigt euch auch in dem Kurs mit der Frage, wie sind wir überhaupt so weit gekommen? Wie konnte es passieren, dass wir die intelligenteste Spezie sind, die trotzdem ihre Intelligenz anscheinend dafür nutzt, ihren eigenen Lebensraum komplett zu zerstören, ja. Und vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Wie sind wir in diese kollektive Trance geraten?
Ja, das ist eine mega spannende Frage. Ich weiß nicht, ob wir die schon abschließend beantworten können. Was offensichtlich ist, und es gibt immer mehr Menschen, die zu dieser Erkenntnis kommen, dass wir ein falsches Bild von Wirklichkeit haben. Also wir haben wie eine falsche Landkarte, nach der wir navigieren. Und dieses falsche Bild lässt sich eigentlich gut zusammenfassen in der Grundannahme, dass wir getrennt sind. Und nicht nur, dass wir getrennt sind, sondern dass alles getrennt ist. Also dass die Welt besteht aus einzelnen Dingen, die eben wie bei einer Maschine getrennt voneinander existieren und ja, vielleicht ineinander greifen wie Zahnräder, aber die an sich eben nicht verbunden sind, keine Gesamtheit bilden. Und das wissen wir inzwischen, das ist falsch, dieses Bild. Also das weiß man aus naturwissenschaftlicher Sicht inzwischen, dass es falsch ist, aber das naturwissenschaftliche Denken hat das sehr stark ja, hervorgebracht eigentlich, oder? Das war sehr lange geprägt davon. Und das war ja auch wirklich die Idee, dass das Universum wie ein Uhrwerk ist und wir können das auseinandernehmen und dann können wir es quasi regieren. Und nach dieser Landkarte navigieren wir immer noch als Spezies, also zumindest die dominante Kultur, die sich ja wirklich als Monokultur auf den ganzen Planeten im Moment ausbreitet und diese traditionellen Lokalkulturen einfach zerstört. Ja. Und diese Kultur, die ist wahnsinnig erfolgreich in einer bestimmten Hinsicht aufgrund von diesem mechanistischen Denken. Und dieser Erfolg ist aber immer so isoliert. Also ich kann jetzt sagen, ich habe ein Problem gelöst und habe 5 andere erzeugt. Und dann nehmen wir das nächste und lösen das und erzeugen wieder 5 andere. Mhm. Und das machen wir schon sehr lange. Und wir denken aber immer, so jetzt die Impfung. Ja? Die Impfung, das ist es jetzt. Mhm. Und Corona selbst ist ja nur ein Feedback-Mechanismus. Mhm. Offensichtlich. Also das wissen wir auch aus der Wissenschaft, dass es ein Feedback-Mechanismus ist und dass immer Seuchen aufgetreten sind, wenn eine Spezies Überhand genommen hat. Und statt dass wir uns damit befassen und das Große anschauen, sind wir wieder damit beschäftigt, wie lösen wir dieses Problem. Und ich sage nicht, dass es falsch ist, einen Impfstoff zu entwickeln oder sich mit einem Problem zu befassen. Nur wenn ich es immer nur so mache, dann haben wir halt genau das, was wir im Moment haben, dass wir einfach Problem nach Problem lösen, technische Innovation nach technischer Innovation, Durchbruch nach Durchbruch. Und die Probleme werden aber mehr statt weniger. Ja. Viel mehr. Also sie multiplizieren sich. Und da ist es einfach dringend notwendig, dass wir beginnen, eben ein besseres Bild von Wirklichkeit, ein akkurateres Bild von Wirklichkeit zu entwickeln. Und da ist die Systemtheorie ganz wichtig, also das systemische Denken, dass wir beginnen, alles als System zu betrachten, auch uns. Ja? Unser Körper ist ein System, das eingebettet ist in andere Systeme. Und eine Krankheit wie Krebs zum Beispiel, wenn ich, sobald ich es im System sehe und weiß, wir atmen alle Glyphosat ein, zum Beispiel, als eine von unzähligen Faktoren, dann ist es nicht mehr so komisch, wieso haben wir so hohe Krebsraten und wir untersuchen den Menschen und gehen immer tiefer in die Zelle, um zu verstehen, wo kommt der Krebs her. Dabei müssen wir einen Blick zurück machen und sagen, ah, natürlich, es ist ja kein Wunder, dass wir Krebs haben. Also es ist nur ein Beispiel von unzählig vielen.
Ja. Und es ist so, weil du gerade gesagt hast, auch wir gehen dann rein und untersuchen den Krebs. Es geht ja noch viel kleiner, wenn ich hier Schmerzen habe, dann guckt der Arzt auch hier.
Ja,
genau. Ob man vielleicht schon weiß, das Bein könnte damit zusammenhängen, ja, mit dieser Seite. Okay, also wir haben es tatsächlich bis ins Kleinste alles abgetrennt. Und dieses mechanische Weltbild, ich habe tatsächlich vor einigen Tagen begonnen, mich intensiv damit auseinanderzusetzen. Und Rupert Sheldrake hat ein Buch geschrieben, der Wissenschaftswahn. Und zählt die 10, glaube ich, Grundprinzipien sind es, zählt auf, auf welcher Grundlage beruht dieses materielle, mechanische Weltbild. Und eins ist zum Beispiel, dass Tiere auch mechanisch sind, also keine Gefühle haben und so wie Roboter agieren. Und ich dachte, okay, das haben wir nicht direkt gelehrt bekommen, aber es bedeutet, alles, was wir gelehrt bekommen, beruht im Prinzip auf diesen etwas abstrusen Vorstellungen, muss man sagen, ja. Und das hinterfragen wir ja auch nie. Wir bekommen es vorgesetzt, als wäre es etwas Erwiesenes. Dabei beruht es tatsächlich nur auf Annahmen. Und wie du vorhin gesagt hast, inzwischen weiß man, dass alles auf Mikro- und Makroebene, sagt ja auch im Kurs, miteinander verwoben ist. Und ich habe zum Beispiel zwei Schamanen interviewt und da wird einem das auch nochmal klar, wenn man in direkten Austausch geht, alles hat eine Bedeutung, alles ist miteinander verknüpft und alles, was uns fehlt, alles, was uns genommen wurde im Prinzip, ja. Und so entsteht ja auch die Nutztierhaltung. Wenn, das ist ja genauso verrückt eigentlich, ja, wie gehen wir damit um? Und ich bin so dankbar, dass ihr euch wirklich auf übergeordneter Ebene mit diesen Themen befasst, weil ich glaube, dass es immer mehr ins Bewusstsein gelangt, ja, auch wenn man es manchmal nicht im unmittelbaren Umfeld sieht, aber wir haben jetzt verstanden, dieser Konsum, wir brauchen eigentlich gar nichts, ja, weiß ich nicht, eigentlich brauchen wir Entspannung in unserer Zivilisation inzwischen, ne? Genau, und vielleicht sagt ihr nochmal, also ihr, wie der Kurs aufgebaut ist. Martin Kirchner sagt es auch am Anfang mit dir gemeinsam, dass man schaut erst mit einem weinenden Auge auf die Welt und dann mit einem lachenden. Also wir haben ja auch ein bisschen Scheu davor, diesen Schmerz in uns nochmal zu spüren, weil wir ihn schon so oft gespürt haben, ja.
Genau. Also was wir in dem Kurs nicht machen, ist das, was du schon erwähnt hast, nämlich, dass wir einfach nur sagen, es ist alles ganz furchtbar und es ist alles ganz furchtbar und es ist alles ganz furchtbar und wir sind alle schuld. Und dann ist fertig. Also das machen wir nicht, sondern was wir machen ist, wir gehen schon dahin, wo es weh tut und wir zeigen, wie schlimm es ist und zwar nicht nur ökologisch, sondern auch sozial und die Sinnkrise betreffend, also diese drei Aspekte. Und wir machen das aber nur als ersten Schritt, weil dieser Schmerz per se ganz wichtig und kostbar ist. Also dieser Schmerz, der wurzelt in unserer Liebe für die Welt. Sonst wird es ja nicht wehtun. Mhm. Und über den Schmerz kommen wir in Kontakt mit unserer Sehnsucht und mit dem, was wir uns wünschen. Und über den Schmerz generieren wir auch die Energie, um aktiv zu werden. Mhm. Weil wenn wir das einfach nur intellektuell durchgehen, dann passiert auch nichts. Das heißt, wir gehen bewusst in diesen Schmerz, behutsam, achtsam, um dann zu schauen, okay, wie sind wir da hingekommen? Und um dann aber auch zu schauen, was ist jetzt möglich? Weil es ist nicht nur so, dass es gerade alles ganz schlimm ist, es ist alles ganz schlimm. Wir haben auch ein einzigartiges Fenster gerade, ein Möglichkeitenfenster. Also wir können jetzt Schritte gehen, wo wir noch Sachen verändern und einfangen und neu schöpfen können, was in 10 oder 20 Jahren nicht mehr möglich sein wird. Mhm. Also jetzt ist der Moment. Und es braucht dafür uns. Wir können es nicht an andere delegieren. Das ist ja das, was sehr oft passiert, dass wir sagen, ja, die Politiker sollten oder die Unternehmer sollten. Und die Unternehmer sagen, die Politiker sollten. Und die Politiker sagen, ja, die Bürger würden aber nicht mitgehen. Und je mehr ich mich mit dem Ganzen befasste, desto klarer ist für mich, dass es jetzt wirklich auf die Bürger ankommt. Also wir müssen uns wieder als Bürger begreifen. Es gilt, dass wir ganz persönlich uns neu ausrichten auf echten Wohlstand, auf eine wirklich gute Lebensweise. Und das ist die persönliche Ebene. Und dann braucht es aber uns auch, dass wir wirklich auf die Barrikaden gehen und schauen, dass wir diese Maschine, diese gigantische Weltzerstörungsmaschine eingefangen kriegen. Also das braucht es. Und die Menschen, die diese Maschine steuern, die sind die meisten zu sehr Teil der Maschine und haben da ihre Aufgaben, als dass man von ihnen verlangen könnte, dass sie die Maschine einfangen. Also wir sind es. Wir haben den Blick von außen. Wir, die diesen Schmerz spüren. Wir, die merken, boah, das geht so nicht. Und was es da braucht, meines Erachtens, ist wirklich politisches Engagement. Also es ist gerade eine Zeit, wo wir das wieder zu uns nehmen müssen. Und diese Zeiten hat es immer wieder gegeben in der Geschichte, wo Menschen gemerkt haben, na, wenn wir die jetzt einfach machen lassen, dann geht es uns an den Kragen. Und dann geht das in keine gute Richtung. Und da sind wir gerade wieder. Und da ist für mich aber, wie gesagt, ganz wichtig, dass wir diesen inneren Wandel mit dem äußeren Wandel verknüpfen. Es geht hier überhaupt nicht um Feindbilder, es geht auch nicht um die bösen Konzernbosse oder was auch immer, sondern wir sind ein System. Und diese Erkenntnis, aus dieser Erkenntnis der Verbundenheit, können wir auch ganz viel Wirkungsbewusstsein schöpfen.
Ja. Ja, und du hast es gerade erwähnt, und es wird auch Thema deines neuen Buches sein, echter Wohlstand. Vielleicht kannst du noch mal erklären, was ist für dich das Bild des echten Wohlstandes?
Ja, kann ich gerne machen. Also, ich habe, wie gesagt, lange gebraucht, um das für mich greifen zu können und formulieren zu können. Und ich habe jetzt echten Wohlstand in 5 Dimensionen skizziert. Das ist natürlich ein Versuch oder ein Vorschlag. Und diese 5 Dimensionen sind Zeitwohlstand, ja, was du jetzt auch schon mehrfach erwähnt hast. Und das erschließt sich natürlich durch Beschleunigung und zeigt sich in einem Umgang mit Zeit, der weder gegen Zeit ankämpft, also wo keine Hast da ist, aber auch kein Überdruss mit der Zeit. Also wir haben ja einerseits Zeitmangel und andererseits ganz viele Zeitvertreibe, was ja eigentlich komisch ist. Beides zeugt aber von einem großen Unfrieden mit dem Phänomen Zeit. Der zweite Aspekt, den ich sehr wichtig finde, ist Beziehungswohlstand. Und da geht es genau um diese Verbindungen, von denen du gesprochen hast. Und da vordergründig natürlich erstmal um die zwischenmenschlichen Beziehungen. Also wir haben ja einen unglaublichen Verlust an zwischenmenschlichen Beziehungen erlebt in den letzten Jahrzehnten. Ganz stark getrieben durch unseren Materialismus und Konsumismus. Also genau dieses getrennte Denken haben wir jetzt auch in unseren Beziehungen. Wir haben immer kleinere Einheiten, immer mehr Vereinsamung und wir wissen, dass uns das krank macht. Und wir müssen quasi ganz neu lernen, wie können wir wieder wirklich tragfähige Beziehungen aufbauen? Und zwar Beziehungen, wo wir wirklich einfach wir selbst sein können. Und das ist was immer weniger Menschen haben. Und immer mehr Menschen ziehen sich zurück, weil sie finden, mit Menschen sein einfach nur anstrengend, weil sie eigentlich dauernd irgendwie meinen, anders sein zu müssen, als sie sind. Also irgendwie interessanter oder intelligenter oder klüger oder spiritueller oder als sie es wirklich sind. Und das ist sehr anstrengend.
Ja.
Und eigentlich sehnen wir uns nach einem ganz selbstverständlichen Gefühl von Zugehörigkeit. Und ich weiß, ich kann mich auf Menschen verlassen und die sind für mich da und ich bin für sie da. Und das ist so Beziehungswohlstand, was in traditionellen Kulturen völlig selbstverständlich war oder ist. Dritter Aspekt ist Kreativitätswohlstand. Also wie erlebe ich mich schöpferisch? Und das betrifft jetzt nicht nur so, was man als erstes denkt, vielleicht musizieren oder sich sonst malen, Bildhauerei und so weiter, sondern es betrifft auch ganz alltäglich, wie mache ich den Haushalt, wie bestelle ich meinen Gemüsegarten, wie gestalte ich meine Arbeit? Also gestalte ich die so, dass ich mich als schöpferisches Wesen erfüllt fühle, dass ich immer wieder in diesen Flow-Zustand komme, wo ich einfach glücklich bin, glücklich im Tun. Das ist so ein Dreieck, also Zeitwohlstand, Beziehungswohlstand, Kreativitätswohlstand, weil wenn wir zum Beispiel Armut haben im Beziehungswohlstand, also im Beziehungsaspekt oder im Kreativitätsaspekt, dann haben wir einen Zeitüberdruss. Mhm. Zum Beispiel. Und dann gibt es den spirituellen Wohlstand. Mhm. Das ist dieses innere Erleben von Anbindung. Das Erleben von Heiligkeit und zwar sehr selbstverständlich im Alltag. Dieses Bewusstsein, dass Leben ein heiliges Phänomen ist, ein Wunder, ein Mysterium, was wir nie werden verstehen können, was wir aber würdigen können durch Liebe, durch unseren Sinn für Schönheit, durch Achtsamkeit. Mhm. Und wenn das beginnt, alles zu durchdringen, dann verändert sich alles. Mhm. Die Art und Weise, wie wir alles tun, verändert sich. Und auch das ist in traditionellen Kulturen ganz selbstverständlich da, in intakten traditionellen Kulturen. Mhm. Und der letzte Aspekt ist dann der ökologische Wohlstand. Mhm. Und da geht es um diese Verbindungen mit anderen Spezies. Mhm. Also tragfähige, gegenseitig nährende Beziehungen mit anderen Spezies aufzubauen. Und uns eingebettet wissen in all diese Verbindungen, die uns erhalten.
Ja.
Also es hat auch hier nichts mit Besitz zu tun. Man könnte vielleicht meinen, der ökologische Wohlstand heißt, ich habe Zugang zu ja, möglichst vielen Ressourcen und so weiter. Aber alle fünf Aspekte von echtem Wohlstand haben überhaupt nichts mit Besitz zu tun. Wir können sie nicht akkumulieren oder horten. Wir können sie lediglich kultivieren, wie einen Garten. Das gilt auch für den ökologischen Wohlstand.
Ja. Wow, spannend. Also diese, ja, weil es so sofort bei jedem Punkt, den du gesagt hast, eine Resonanz auslöst. Also auch zum Beispiel der Zeitwohlstand. Ja, ich hatte mir, als ich noch in meiner Arbeitsstelle war, habe ich mir immer gewünscht, Zeit zu haben, damit ich einfach mich nur ausruhen kann, nichts machen muss, ne? Und in diesem Jahr hatte ich das erste Mal diesen Zustand und auf einmal habe ich gemerkt, kommt Energie, um was Schönes zu schaffen. Ja, und wenn Menschen das wieder erleben können, dann wäre das so schön einfach, ja, wenn wir anfangen, freier zu sein. Und du hast es auch schon angedeutet, damit wir aber das Äußere schaffen können, was uns gut tut, was uns auch Energie gibt, statt sie immer nur nimmt, müssen wir zuerst mit uns in Verbindung treten. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, was wir haben, in dem ja der Geschäftsmann glorifiziert wird. Ja, er hat es geschafft und wird sofort mit Hochachtung angesehen. Dabei sind es meistens Menschen, die nicht sehr verbunden sind und auch emotional von sich abgespalten sind. Sonst könnten wir das nicht so leben, wie wir es in dieser Form tun, ja. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, zuerst wieder die Verbindung zu uns herzustellen, dass wir überhaupt spüren können, was haben wir verloren und wo möchten wir eigentlich sein, ja. Und damit beschäftigst du dich auch also du hast auch viel dich mit Emotionen beschäftigt. Wie vielleicht noch eine kurze Frage dazu, wie schaffen wir es denn, die Verbindung wieder zu uns aufzunehmen, zu fühlen, zu...
Ja. Genau, also da sprichst du jetzt was an, was ich sowieso noch über The Change thematisieren wollte, auch über den Kurs. Was den Kurs besonders macht, ist, dass der Kurs dir nicht sagt, was du zu tun hast. Und es irritiert Leute auch, weil sie denken dann, jetzt wird mir gesagt, mach das und das und das und dann wird alles gut. Aber das Ding ist so komplex, es gibt kein Rezept, was sagt, weißt du, wenn du das machst, wenn du schön brav bist, dann... Sondern was es braucht, ist, dass jeder Einzelne von uns, der aufwacht, dem es bewusst wird, was es läuft und was es braucht, genau diese Verbindung zu sich wieder aufbaut und dann aus sich heraus die Antwort bekommt. Weil es kann nur aus dir kommen, dass du weißt, was ist meins. Und da haben wir in unserem letzten Interview auch über das innere Navi gesprochen. Das ist ja mein letztes Buch, wo ich genau das beschreibe, ziemlich differenziert. Wie passiert das denn? Wo kommen denn diese Informationen her? Woran erkenne ich sie? Und auch, wie unterscheiden sie sich jetzt von irgendwelchen konditionierten Ego-Wünschen oder von auch emotional geladenen Mustern, die wir auch alle mit uns herumtragen? Und ich habe davor viele Bücher geschrieben zum Thema Gefühle und Emotionen, auch den emotionalen Rucksack und so, weil mir eben bewusst war, wir müssen erstmal aufräumen. Die meisten Leute sind so verstopft innerlich von allem, was sie nie gefühlt haben, all die Bedürfnisse, die sie nie gewürdigt haben, dass sie sehr schlecht überhaupt in Kontakt kommen mit ihrem inneren Navi. Das heißt, wir können da nicht anfangen.
Ja.
Und das ist wirklich der Platz von der inneren Arbeit. Und es ist sicher kein Zufall, dass immer mehr Menschen an sich arbeiten, auf unterschiedliche Weise. Sei es jetzt, ob sie Achtsamkeit machen oder Yoga oder eine Therapie machen oder keine Ahnung, was die Leute alles machen, aber es ist wirklich auffällig, wie viele Menschen an sich arbeiten. Also es gehört ja schon fast zum guten Ton, an sich zu arbeiten. Und das ist ganz wichtig, damit wir eben in diesen Kontakt kommen. Und da ist zum einen eben diese Auseinandersetzung mit emotionalen Altlasten ganz wichtig. Da haben wir ja auch jetzt im März ein neues Angebot ins Leben gerufen, den Online-Entladungsraum, wo zweimal die Woche wirklich kompetente Leute da sind und Leute begleiten in dieser Praxis der bewussten Entladung, was so meine Empfehlung ist, um emotional aufzuräumen. Und dann gibt es auch andere Praktiken, es gibt viele verschiedene Praktiken, um einfach diese Kanäle zu klären. Und das ist so wichtig, weil es ist überhaupt nicht egal, was du machst, sondern es ist wichtig, dass du deins machst. Und zwar in jedem Moment neu auch lauscht, was es meint, und Schritt für Schritt. Ja, also du hast den ersten Kongress gemacht und das war so damals die Antwort und dann hast du weiter gelauscht und jetzt machst du diesen und dieser wäre aber nicht möglich gewesen ohne den ersten und es ist ein Prozess.
Ja.
Und der kommt sehr authentisch und organisch aus dir heraus und der ist angebunden und deswegen trifft er auch auf Resonanz. Mhm. Weil es kommt aus dem Leben und es geht in das Leben und es wird vom Leben aufgenommen. Mhm. Und da haben wir dann, weil du vorhin von Erfolg gesprochen hast, auch ein völlig anderes Verständnis von Erfolg.
Ja.
Dass eben nicht darum geht, so ich habe es geschafft, so ich habe hohen Status, ich habe ein großes Bankkonto, ich habe viel Ansehen, sondern Erfolg im Sinne von aus der Verbundenheit heraus agieren, auf das Leben lauschen, sich ausdrücken und so weiter. Ja.
Und ich glaube, das ist es, was uns wirklich, wenn wir uns vorstellen, wir sind 80 Jahre und sitzen zufrieden auf einer Bank, dann ist es, glaube ich, wirklich das Bild, was uns erfüllt, was wirklich sinnerfüllend ist. Ja, dass wir es geschafft haben, in Verbundenheit etwas Neues zu kreieren. Ja, und nicht, dass wir autark uns etwas erschaffen haben, wo wir dann auch alleine sitzen wahrscheinlich, ja, weil wir... Ich glaube, wir häufen so viel materielle Dinge an, weil wir irgendwie diese Verbundenheit nicht haben. Und irgendwie fühlen wir das ja, also nehmen wir das und denken, dann reicht uns das. Aber wir spüren eigentlich genau, das reicht uns nicht. Ja. Und weil du auch sagst, da muss jeder für sich reinspüren. Es gibt ja so viele unterschiedliche Themengebiete, wo man ansetzen kann. Ja, also Wald, Natur, Tiere, ökologisch oder nachhaltiges Handeln. Also wir haben so eine Vielfalt und jeder hat, glaube ich, seine Bestimmung in sich schon mit und spürt, wo zieht es mich hin, ja, in welchen dieser Bereiche zieht es mich hin. Und den Wald habe ich kurz erwähnt, ihr habt auch eine neue Initiative gegründet, Bäume für den Wandel. Vielleicht kannst du dazu noch etwas sagen.
Total gerne. Ich mag noch kurz auf eine Sache eingehen, die du erwähnt hast, mit den Dingen, die wir anhäufen. Wir machen das, glaube ich, vor allem, weil wir Sicherheit suchen. Und wir glauben, je mehr Geld wir haben und je mehr Dinge wir haben, desto sicherer sind wir.
Ja.
Und das stimmt nicht.
Ja.
Also natürlich, eine gewisse finanzielle Absicherung in der Welt von heute schadet bestimmt nicht. Ja. Aber wir sehen auch, dass ab einem bestimmten Punkt wird das dann zu einer Unsicherheit eher, weil so viele andere haben so wenig. Und dann kommt die natürlich. Das ist mal das eine. Aber viel wichtiger ist, dass wir da überhaupt nicht verstehen, wie Sicherheit eigentlich hergestellt wird. Und zwar sowohl emotional als auch ganz praktisch. Mhm. Also emotional erleben wir Sicherheit vor allem durch Vertrauen und Verbindung.
Mhm.
Und ganz praktisch ist Sicherheit auch war eigentlich immer durch Verbindung auch gegeben.
Mhm.
Also indem ich weiß, dass ich Verbindungen habe, die tragfähig sind zu den Ökosystemen und zu anderen Menschen, weiß ich, dass ich sicher bin. Und da sind wir dann wieder bei traditionellen Kulturen, wirklich intakte traditionelle Kulturen, die haben das.
Ja.
Und das sage ich jetzt nicht, weil ich das idealisiere, sondern es gibt Untersuchungen dazu. Die werden zum Beispiel nicht herzkrank, ja? Was erstaunlich ist. In unserer Gesellschaft ist das so die Krankheit Nummer eins. Und das zeigt einfach, dass wir auf einer tieferen Ebene eigentlich wissen, was uns Sicherheit gibt, aber die Bilder, die uns gefüttert werden, was uns Sicherheit gibt, völlig falsch sind. Und das ist so eine Falle, in die wir tappen. Ja, das heißt, wir versuchen, ein Bedürfnis mit den falschen Antworten zu stillen, und das passiert uns ganz viel. Also es ist ganz viel, dass einfach die Werbung und andere Propaganda uns völlig falsche Antworten liefert für authentische Bedürfnisse. Genau, und jetzt würde ich gerne.
Ja. Dazu muss ich noch was sagen, Vivian, du hast recht, diese falsche Programmierung, und ich habe auch in 4 verschiedenen Ländern gelebt und habe danach eine Ausbildung zur interkulturellen Trainerin gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, anscheinend hat jede Kultur ihr eigenes Bild, ja, und wo kommt diese Programmierung her, nach der wir dann so kulturell hypnotisiert, sage ich mal, leben, also je nachdem, ob es gut oder schlecht ist, wie auch immer, aber ich habe dann irgendwann verstanden, okay, wir haben unsere Bilder, denen folgen wir einfach. Aber wo kommen die her und stimmen die überhaupt, ja?
Genau.
Und unsere Bilder trennen uns, ja, aber das hatten wir schon, aber trennen uns auch von uns, von unserem spirituellen Kern, ja, den wir, und dann erkennen wir, okay, wir sind mit uns verbunden, ach so, und dann sind wir auch mit allen anderen verbunden.
Genau.
Also das ist so ein schöner Kreislauf, das ist mir gerade noch eingefallen, ja.
Ja, schön.
Und jetzt die
Bäume. Ja, immer für den Wandel. Das ist so ein Beispiel aus meinem Leben. Das ist jetzt das jüngste Projekt der Be the Change Stiftung. Und der Samen ist schon vor einigen Jahren entstanden. Da habe ich die Organisation Tree Sisters kennengelernt von Claire Dubois, die ich auch aus der Be the Change Bewegung kenne. Sie ist aus Großbritannien. Und sie hat eben Tree Sisters gegründet, wo sie Frauen ermutigt, Bäume zu pflanzen und in ihre Kraft zu kommen. Und das hat mich so berührt und inspiriert, und ich wollte auch. Ich wollte das nach Deutschland bringen und habe sie kontaktiert und habe gesagt, oh, lass uns das machen. Und die haben gesagt, sensationell, und wir haben keine Kapazität, wir können das nicht machen. Ich war so, oh, ja, ich wollte so. Und sie haben dann einfach mir gesagt, wenn die Zeit reif ist. Und ich war total unzufrieden mit dieser Antwort. Ich war total unzufrieden, weil in mir hat es einfach gebrannt. Und dann habe ich es aber ruhen lassen, aber es war die ganze Zeit da. Und dann habe ich von meinem inneren Auge auch immer wieder dieses Bild gehabt von einem Baum, wie der wächst. Das kann man auch nicht beschleunigen. Und ich habe einfach immer wieder das gesehen und habe gespürt, ich möchte Bäume pflanzen, und zwar viele Bäume, und ich möchte Menschen einladen, das zu machen. Und dann kam eben im Frühjahr dieses Jahres, kam der Martin Kirchner von den Pioneers auf mich zu und hat gesagt, sie wollen Bäume pflanzen,
ja,
zum Summit. Und dann wusste ich, jetzt ist der Moment da.
Ja.
Und dann haben wir unsere eigene Baumpflanzinitiative ins Leben gerufen, Bäume für den Wandel. Und es war wirklich für mich etwas, was aus einem ganz tiefen Lauschen aus meinem Herzen kam. Und es war wie eine tiefe Sehnsucht, mit der ich in Kontakt kam, möglichst direkt und unmittelbar die Ökosysteme dieser Erde wiederherzustellen. Mhm. Also da war was, wo es mir nicht mehr gereicht hat, eben indirekt zu wirken, auch wenn ich weiß, das ist wichtig, aber es gab so eine Sehnsucht ganz unmittelbar.
Ja.
Und wir haben dann eben diesen wunderbaren Partner gefunden, Eden Reforestation Projects, die enorm viel Erfahrung haben mit Aufforstung, und die, das hat mich dann eben so berührt, die haben vor allem die Mission, die Armut zu lindern.
Mhm.
Oh, also dieser ganze soziale Gerechtigkeitsaspekt, der mich ja auch schon so lange bewegt.
Ja.
Ihr Ziel ist es, Arbeitsplätze zu schaffen, und zwar sinnvolle Arbeitsplätze zu fairen Bedingungen, und den Menschen Arbeit zu geben, aufzuforsten, Bäume zu pflanzen.
Mhm.
Und ich habe gemerkt, ja, das ist so sinnvoll. Das ist so sinnvoll. Und ich habe gespürt, für mich geht es da vor allem darum, wirklich der Erde etwas zurückzugeben. Ganz direkt und eben nicht zu sagen, ja, das können doch die Vereinten Nationen machen oder keine Ahnung, es gibt ja genug Leute, die Bäume pflanzen, Trump will Bäume pflanzen und der Baumarkt will Bäume pflanzen und so weiter. Ist ja alles schön und gut. Aber ich will im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten etwas zurückgeben, um meine Beziehung zur Erde zu verändern auf eine Art, die greifbar ist und es nicht mehr für selbstverständlich zu nehmen, dass ich jeden Tag von der Erde nehme, 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 mein ganzes Leben von den Ökosystemen erhalten werde, die Luft, die ich atme, bekomme und aus der Erde die Nahrung und so weiter und so fort, sondern dass es eben eine neue Identität auch gibt für uns Menschen.
Ja.
Die Identität nämlich, Heilung zu bringen für den Planeten. Und das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, weil viele Leute, wenn sie sehen, was passiert auf der Welt, entweder sie verleugnen es oder sie gehen in so eine Resignation, die einfach sagt, na ja, dann stirbt die Menschheit halt aus und dann wird die Erde sich schon wieder regenerieren. So. Und ohne die Menschheit wird die Erde sowieso besser dran sein und so ungefähr mir doch wurscht. Und dann muss ich mich nicht drum kümmern. Und da steckt natürlich auch ein Riesenschmerz drin, weil das zeugt einfach von einer kollektiven Suizidalität von uns als Spezies. Und es gibt nicht wenige Menschen, die so denken. Und das heißt aber auch, dass wir eben, da sind wir wieder bei der Trennung, wir betrachten uns als so getrennt, dass wir wirklich meinen, die Erde wäre ohne uns besser dran. Und wir sehen überhaupt keine sinnvolle Aufgabe für uns auf diesem Planeten. Und wenn ich den Planeten anschaue, dann sehe ich, der Planet braucht unsere Kooperation. Sodass wir diese ganze zerstörerische Kraft eben umwenden, unsere ganze Intelligenz, unsere ganze Liebe, unsere ganze Fähigkeit, auch unsere Technologien, ja, umstülpen für die Regeneration, für die Kooperation, für den Aufbau der Ökosysteme. Schon jetzt sind 23% der Erdoberfläche so kaputt, dass sie kein Leben mehr erhalten können. Und da haben wir was zu tun. Und in dem Moment, wo uns das bewusst wird und wir uns damit verbinden, kommen wir mit einer großen Kraft in Kontakt, wo wir Sinn spüren.
Ja,
und wo wir spüren, ah, es ist nicht umsonst, dass wir da sind. Wir sind nicht einfach nur eben so ein Parasit, der konsumiert und konsumiert und konsumiert. Und das ist der Moment, wo eben aus der Raupe nimmer seit ein Schmetterling wird.
Ja.
Und wo wir sehen, wir können Wandel pflanzen.
Ja.
Und zwar nicht nur die Bäume, sondern auch in uns. Es ist eine völlig andere Haltung. Und es zeugt natürlich auch von einer Hoffnung oder einem Glauben an die Zukunft, wenn wir Bäume pflanzen.
Ja.
Und das alles steckt für mich in Bäume für den Wandel. Und die Quintessenz ist eben, ich möchte Menschen ermutigen, einladen, inspirieren, jeden Monat einen kleinen Teil von dem, was sie verdienen, was sie selbst erhalten, weiterzugeben. Und davon Bäume zu pflanzen. Und wir pflanzen für jeden Euro 10 Bäume. Also Eden Reforestation ist eine der effektivsten Baumpflanzinitiativen überhaupt, obwohl sie sehr faire Löhne zahlen. Also da achten sie drauf. Wir haben ein Interview auf unserer Seite, das der Martin Kirchner mit dem Gründer geführt hat, wo klar wird, warum können die so günstig so viele Bäume pflanzen, so effektiv? Und wie arbeiten sie? Es ist unglaublich berührend, auch zu spüren, was da an Anbindung und Herzblut dahinter steckt, von diesem Steve Fitch, von dem Gründer. Und wie Leben transformiert werden und wirklich Menschen, genau wie wir, eine neue Aufgabe bekommen. Und eine Aufgabe, die ihnen eine Perspektive gibt, nicht nur, weil sie ein gesichertes Einkommen bekommen, sondern weil die Ökosysteme auf dem Land, wo sie leben, geheilt werden und wieder Leben erhalten können und wieder Regen anziehen und wieder Wasser speichern und einfach sie wieder ernähren können, was ja vielerorts gar nicht mehr möglich ist.
Ja. Oh, genau. Schön.
Das ist Bäume für den Wandel. Und vielleicht ganz kurz noch, wir haben eben im März angefangen und wir haben innerhalb von einem halben Jahr, wir sind jetzt bei 500.000 Bäume,
wow.
Haben wir schon jetzt gepflanzt.
Mhm.
Oder finanziert, ja. Und das ist für mich sensationell. Also das in Corona-Zeiten, wo alle irgendwie so viele Menschen diesem Ruf gefolgt sind und ihr Herz aufgemacht haben, gesagt haben, ja, das ist das, was ich machen möchte und ich möchte da ein Teil von sein und ich möchte eine neue Verbindung, eine neue Beziehung. Oh, das ist für mich ein Wunder und das zeigt einfach, ja, die Zeit war jetzt reif oder ist jetzt reif und meine Sehnsucht ist, dass wir schaffen, dass wir jedes Jahr 1 Million Bäume pflanzen. Das ist das, was ich mir wünsche und ich weiß, dass wir das hinbekommen.
Ja, ja, und es zeigt auch, Vivian, wie eine Vision, es beginnt mit einer Vision, ja, und wenn man aber sagt, irgendwann weiß ich, es ist nicht nur eine Vision, sondern ich werde es umsetzen und wie es dann zufällig entsteht und wie es innerhalb kürzester Zeit wächst, ja, also das ist so ein schönes Beispiel, wie mächtig wir sind, weil ich glaube, wir denken immer, ach ja, der kann das, aber ich kann das nicht. Aber wenn wir Stück für Stück uns diese Selbstermächtigung zurückholen und wirklich daraus etwas schöpfen, dann auf einmal bewegt sich die Welt. Ja, es waren immer einzelne Menschen, die die Welt verändert haben, die wir alle noch, Mutter Teresa, Martin Luther King, Gandhi und so weiter. Es war immer ein Mensch mit einer Vision. Ja? Und dann denke ich mir so, und wenn aber ganz viele Menschen eine Vision haben und sich das auch noch verbindet, dann es ist nichts, was nicht möglich ist. Ja, wir müssen nur wieder entdecken, dass wir dazu in der Lage sind. Und du hast vorhin erzählt, wenn Menschen sagen, ja, dann geht dieser Planet eben unter, dann ist er besser ohne uns. Daran kann man ja nur sehen, dass uns diese Verbindung fehlt. Mhm. Weil wenn wir es einmal gespürt haben, auch als Energie, weil ich denke immer, eigentlich müssen wir nur der Energie folgen. Ja, und wenn wir dann merken, im Miteinander entsteht so was Schönes. Ja, auch nach so einem Interview bin ich immer so beschwingt, so energetisch, ja, durch den Tag, wo man merkt, es ist doch in der Verbindung, in dem Erschaffen, daraus ziehen wir eigentlich unsere Lebenskraft. Und wenn wir da wieder zurückkommen, dann finden wir haben dann auch die Kraft, diesen Planeten zu heilen. Ja, davon bin ich überzeugt.
Ja, wir haben das. Also das ist, wenn man das erstmal wirklich spürt und sieht, dann weiß man so, das ist nicht das Problem. Hm. Sondern das Hauptproblem ist wirklich diese kollektive Trance, in der wir stecken. Und da ist wiederum sehr wichtig, sich bewusst zu machen, du hast vorhin Rupert Sheldrake erwähnt, er hat ja auch diese Theorie von den morphischen Feldern entwickelt, für die er wahnsinnig kritisiert wird, natürlich von dem wissenschaftlichen Betrieb.
Ja.
Ich halte sie für extrem plausibel, weil sie vieles beschreibt, was wir einfach beobachten können oder was wir auch spüren können. Ja. Und das ist eine Theorie, die einfach unheimlich Mut macht auch, weil wir dann verstehen, dass jedes einzelne Bewusstsein, das sich ändert, jeder einzelne Mensch, der aus dieser Trance aufwacht, erleichtert es anderen aufzuwachen. Ja. Ja. Und dann komme ich weg von diesem, ja, das nutzt ja nichts und was macht das denn für einen Unterschied, ob ich jetzt Bäume pflanze oder nicht oder keine Ahnung, solange die in Brüssel oder was auch immer. Nee, Wandel passiert nicht so. Also da sind wir dann immer noch in diesem mechanistischen Bild von Wandel, wenn wir denken, ich muss jetzt die irgendwie überzeugen oder ja, sondern es geht vielmehr um ein Feldverständnis, dass wir in Bewusstseinsfeldern leben und eingebettet sind und dass diese Bewusstseinsfelder stärker werden, ja, durch jeden Moment, durch jeden Gedanken, durch jedes Gefühl, durch jede Handlung, die eben im Einklang ist mit diesem Bewusstseinsfeld. Und das gilt natürlich für die lebenszerstörenden Bewusstseinsfelder genauso wie für die lebensbejahenden Bewusstseinsfelder.
Ja, und je mehr wir unser Leben auch danach ausrichten und da verstehen, wie alles funktioniert, uns fehlt ja das Grundverständnis, ja, von, weil wir jetzt auch jetzt merken, okay, wie werden wir eigentlich krank? Wie wird eigentlich unser Körper krank? Das wissen wir auch nicht genau, ja, und da fehlen so bestimmte, fehlt uns einfach Wissen. Und wenn wir aber das Leben aus dieser Perspektive betrachten, aus dieser Verbundenheit, dann macht alles viel mehr Sinn, ja, und ja, dann schwindet auch die Angst, also dann schwindet auch unsere Angst vor Unsicherheit, vor Mangel und so weiter, also es heilt am Ende alles, ja, und ja. Das war jetzt, ja. Vivian, möchtest du noch was sagen?
Mir kam gerade, abschließend vielleicht, also mir kam gerade, was du gesagt hast, ja, sobald wir es eben aus der Verbundenheit betrachten, macht alles Sinn. Ja. Und zugleich macht das, was wir normalerweise als sinnvoll betrachten, keinen Sinn mehr.
Ja.
Also es ist so beides, finde ich. Mhm. Also sobald dieser Perspektivenwechsel eingetroffen ist, ist so, ja klar. Und zugleich schaue ich seitdem mit sehr viel Kopfschütteln auf sehr, sehr vieles, was wir tun und warum wir es tun und was wir meinen, dass irgendwie funktioniert.
So. Ja. Ja. Vielen Dank, Vivien, für dieses wunderschöne Gespräch, für dein Wirken, für die ganze Arbeit, für alles, was Menschen inspiriert, auch wirklich ein sinnerfülltes Leben zu führen. Dafür danke ich dir sehr.
Ja, sehr gerne. Danke, Judith, dass du diesen Kongress machst. Bin ich sehr froh.
Danke dir. Tschüss. Tschüss.